Heute reden wir in der Late Night Show über den Vecna Abenteuersammelband für Dungeons & Dragons und über das Magnus Archives Rollenspiel. Und das tun wir vor einem hervorragenden Hintergrund. Wir sind zu Gast im Tales Untold in Berlin und wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier was aufnehmen, um auch mal mit Hendrik drüber zu reden, was das Tales Untold überhaupt ist. Aktuell sieht es nämlich so aus, als wäre es einfach ein sehr schick ausgestalteter Rollenspielraum, aber es ist noch ein bisschen mehr.
Genau, weil das Tales Untold im Grunde genommen eine Hybridversion ist aus Café, Bar und Brettspielort. Und eben auch Rollenspielort mit diesem speziellen Raum hier, den man mieten kann und den man dann entsprechend immersiv sozusagen seine Spiele spielen kann.
Das ist also, ich habe häufig schon erlebt, dass man in Läden die Möglichkeit hat, zumindest irgendwie einen Kaffee und eine Kleinigkeit zu trinken zu bekommen und dass es wiederum Cafés gibt, wo man Spiele mitbringen kann. Aber das hier ist ja noch mehr als das. Also ist ein Amalgam von allem. Man kann auch hier Spiele ausleihen und essen. Man bekommt Essen und zu trinken und so weiter und so fort. Also der Rundumschlag?
Sozusagen, ja. Aber trotzdem wird darauf geachtet, dass halt eben die Qualität sehr hoch ist. Also wir haben super tolle Lieferanten, französische Bäckereien, amerikanische Confisiers, die uns hier beliefern und bei uns gibt es hier Flammkuchen, es gibt Bier vom Fass und wie gesagt, qualitativ und sehr hochwertige und regionale Ware und genau, eben wie du schon gesagt hast, eine gute Spielerauswahl, nicht ganz so hoch wie jetzt vielleicht andere große Brettspielcafés oder sowas, aber um die 100, 120 haben wir trotzdem und man kann eben auch seine Spiele selbst mitbringen.
Okay. Das ist etwas, immer wenn ich mit Leuten drüber rede, die solche Pläne haben, wird mir klar, wie komplex das ist. Man braucht ganz viele verschiedene Lizenzen. Die Leute, die hier arbeiten, müssen die richtigen Scheine haben, dass sie mit Nahrungsmitteln arbeiten und so weiter und so fort. Warum, Hendrik, bindest du dir sowas ans Bein?
Das habe ich mich auch schon gefragt. nee, tatsächlich, ich komme eigentlich aus der Design- und Kommunikationsbranche und habe diesen Gastro-Traum, wie vielleicht auch viele Leute, immer so ein bisschen mit mir rumgetragen, weil ich immer sehr gerne schon Gastgeber war und immer gedacht habe, ach, das wär eigentlich mein Ding. Aber wissend, dass da sehr viele Dinge dranhängen und das ganze Thema ganz schön komplex ist, habe ich das lange Zeit abgetan als, naja, ist halt nur so ein Träumchen. Aber jetzt mit zunehmendem Alter habe ich dann entschieden, naja, ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Und dann hatte ich entsprechend diese Idee, weil viele Läden in Berlin, die Brettspiele, also so Brettspielcafés sind sozusagen, die sind sehr spezialisiert auf die Spiele selbst, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber da ich, wie gesagt, auch so ein bisschen Design-Geek bin, wollte ich eben so einen Ort schaffen, den man sich sehr, sehr wohl fühlt, weil das Ambiente entsprechend gestaltet ist und da entsprechend trotzdem gut spielen kann. Und ja, ein bisschen drüber nachgedacht, bisschen angefangen, Konzept zu schreiben. Dann hatte ich als Rollenspieler entsprechend die Idee, diesen Raum hier noch mit einzubinden, weil, wie es halt so ist, man wird eben ein bisschen älter, Leute fangen an, Kinder zu kriegen und die Wohnzimmer sind nicht mehr ganz so available, wie sie einst waren oder die WG-Zimmer oder wie auch immer. Und tatsächlich meine Gruppe und ich, wir hatten auch schon das Problem, dass dann plötzlich unser Stammplatz weggefallen ist und dann dachte ich mir, beziehungsweise wir uns, es wäre doch eigentlich mal ganz geil, wenn man so einen Raum hätte, den man selbst buchen kann, wo man hingehen kann, nicht mehr danach aufräumen muss, man kann entsprechend Sachen bestellen an den Tisch und ja, so ist die Idee sozusagen entstanden und da das relativ einzigartig hier in Berlin ist, war mir dann relativ schnell klar, das kann eigentlich nur funktionieren und jetzt sind wir ein halbes Jahr hier und es funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, es gibt euch seit Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und man soll ja nie fragen, und lohnt es sich? Aber zumindest, wir waren gestern einmal hier, wir sind jetzt hier, es sind auf jeden Fall immer Leute da. Und du hattest zwischendurch schon erwähnt, dass ihr auch Runden habt, die wirklich jede Woche regelmäßig hier auftauchen.
Absolut. Wir haben eine große Magic-Spieler-Community und auch einige Gruppen, die hier mehrmals die Woche auftauchen und eben auch Brettspielvereinsgruppen, die dann hier mit 14 Leuten plötzlich auftauchen und irgendwelche Sachen spielen wollen, die sie sich da rausgesucht haben. Und ja, wie gesagt, wird super angenommen. Gerade auch eben, wir haben auch ab morgens offen, ab 10 Uhr. Die ganze Nachbarschaft ist super happy, dass wir hier sind, weil wir, wie gesagt, auch ein angenehmes Café sind und man hier einfach auch tagsüber eine sehr gute Zeit haben kann.
Gut, wir werden gleich noch ein bisschen weiterreden, aber an dieser Stelle schon mal der Rezensionsteil der Late Night Show Nummer Uno. Wegner, Vorabend der Verdammnis. Wir haben über diesen Band schon auf Englisch gesprochen. Das heißt, jetzt geht es vor allen Dingen darum, was kann die deutsche Version, aber es gibt auch noch mal eine Zusammenfassung davon, was das überhaupt ist, falls ihr die andere Folge nicht geschaut habt.
Wegner, Vorabend der Verdammnis ist der etwas sperrige deutsche Titel von Wegner, Eve of Ruin, dem englischen Originalabenteuer, das wir im Mai 2024 schon rezensiert haben. Für eine ausführliche Rezi verweise ich daher auch auf dieses alte Video. Es ist unten verlinkt. Hier gibt es eine Kurzrezi zur Übersetzung. Wegner feiert 50 Jahre D&D mit einer Rundreise durch viele der Settings und das für hochstufige Helden ab Level 10. Drei prominente Magier rekrutieren die SCs für den Kampf gegen den bösen Gott Wegner und schicken sie in 7 Kampagnenwelten, um 7 Teile eines Items zu finden, mit dem Wegners böses Ritual der Multiversumsvernichtung aufgehalten werden soll. Es geht also in die Forgotten Realms, nach Krünn, Greyhawk, Planescape, Eberron, in die Höllen, nach Spelljammer und Ravenloft. Die Abenteuer sind alle neu, teils nehmen sie aber auf alte Szenarien Bezug. Das Ravenloft-Abenteuer nutzt zum Beispiel einen bekannten Dungeon mit neuer Story. Das Greyhawk-Abenteuer ist eine Hommage an Tomb of Horrors. Die meisten dieser Abenteuer taugen und arbeiten die Stärken des Settings gut heraus. Abwechslung wird auch geboten. Nicht alle Aufgaben sind Dungeon Crawls, sondern es geht auch ums Rollenspiel. Vorwissen über die Settings ist auch nicht nötig, weil man nur auf einen engen Schauplatz beschränkt ist, also eher eine Probierversion der jeweiligen Kampagnenwelt. Eberron, Spelljammer und Greyhawk haben uns am besten gefallen. Woran es hapert, ist der verbindende rote Faden. Der Aufhänger für das Ebenenhopping ist abgedroschen. Es gibt keine Info dazu, was passiert, sollten die Helden eines der Bruchstücke oder mehrere nicht bekommen, da wird die SL allein gelassen. Die Wegner-Thematik wirkt diesem Band aufgestülpt. Es gab ja auch kein Setup dafür. In 10 Jahren D&D 5e ist Wegner nie wirklich ein Thema gewesen und auch hier ist er nur am Anfang und am Ende relevant. Es gibt kaum Infos zu ihm als Charakter und der Endkampf gegen ihn ist enttäuschend. Da fragt man sich, ob das Ganze nicht eine spontane Reaktion auf die letzte Staffel Stranger Things war. Die Illustrationen sind wie immer super, die Qualität der Karten schwankt und die Übersetzung ist okay. Sie ist besser gelungen als im letzten Band, den wir besprochen haben, Van Delver. Unsere Stichproben ergaben keine echten Schnitzer, das Lektorat hat also gute Arbeit gemacht. Die deutschen Texte schön zu nennen, wäre aber auch gelogen. Sie sind oft sehr hölzern und unbeholfen. Wie auch die US-Version bekommt also der deutsche Wegner eine Empfehlung für alle, die eine hochstufige Anthologie suchen. Losgelöst vom Wegner-Plot kann man hiermit viel Spaß haben.
So viel erstmal zu Wegner. Ich lege den beiseite. Wir werden auch gleich noch über Magnus Archives reden und wir werden ohnehin noch eine ganze Menge machen. Wir werden mit Hendrik gleich nochmal an einen anderen Ort gehen und uns das anschauen, denn es besteht ja nicht nur aus diesem einen Rollenspielraum. Und wir sind unter anderem auch hier, um eine Runde aufzunehmen bzw. live zu streamen. Wir sind mit Jason Turrell verabredet. Der hat uns vor allen Dingen hier auch mehr oder weniger zusammengebracht. Mhm. Und werden hier Cthulhu spielen. Der wird für uns eine Runde leiten auf Englisch. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier online geht, wird die schon gelaufen sein auf Twitch. Aber die kommt natürlich auch auf unser Leicharchiv. Unser Live-Archiv auf YouTube. Also wenn ihr das anschauen wollt. Und die Originalrezension für die englische Version vom Wegner-Band, die findet ihr auch ganz normal bei uns auf dem Hauptkanal in der Late Night Show Playlist. Benutzt die Playlists. Okay, wollen wir rübergehen?
Ja.
Das ist der Hauptraum vom Tales Untold, damit wir auch das Design sehen können, das angesprochen wurde. Und wir haben den Zeitpunkt gut abgepasst und in die Richtung gefilmt, wo keine Leute sitzen. Aus Höflichkeit. Nur damit euch klar ist, dass hier normalerweise Leute sitzen würden. So, nachdem ich jetzt awkward war, kannst du smooth übernehmen und mir ein bisschen was erzählen. Weil ich hatte mitgekriegt, dass ihr hier auch eine kleine Convention hattet oder sowas. Das heißt, Leute können auch größere Veranstaltungen bei euch machen?
Genau. Besagter Jason gehörte da mit zum Komitee, die das organisiert haben. Wir selbst waren eigentlich nur die sozusagen der Veranstaltungsort, aber Stammspieler von uns, wo auch Jason quasi mit dazu gezählt hat, haben sich gedacht, wir können ja das eigentlich hier machen, weil in Berlin es wohl bisher noch keine wirkliche Rollenspiel-Convention gab und die Leute sich gedacht haben, hey, da müssen wir irgendwie was machen. Und da sie uns unseren Ort hier so schön fanden, haben sie gesagt, dann versuchen wir das doch hier mal zu machen. Und die BurCon ins Leben gerufen, die Berlin International RPG Convention. Und ja, das Ganze wurde geplant, ist stattgefunden und die 80 Tickets, die sie verkauft haben, waren innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen weg. Insofern, ja.
80 Leute passen hier rein?
Das denkt man erstmal, aber ja, das geht schon ganz gut. Okay. Also ich muss auch sagen, vorher ein bisschen angefangen zu schwitzen, so von wegen so, okay, waren es jetzt 80, wird das jetzt so gut klappen? Aber es waren nicht alle gleichzeitig da und es hat sehr gut funktioniert. Wir haben dann im Raum drüben auch Panels gehabt zum Thema LARP und verschiedene andere Sachen eben entsprechend zum Thema Rollenspiel etc. Und war ein wilder Tag. Aber war schön.
Der Blick sagt, es war anstrengend, ja. Ist denn die Convention so das Größte, was ihr bisher gemacht habt? Oder habt ihr generell des Öfteren irgendwie ungewöhnliche Veranstaltungen? Oder was ist so die vielleicht unterhaltsamste Sache, die bisher hier passiert ist in dem halben Jahr?
Also gerade bezogen auf den Raum hatten wir hier schon ganz lustige Trüppchen. Also wir hatten beispielsweise einen Junggesellenabschied mit 8 Typen, die für den Junggesellen da was organisiert haben. Alle haben noch keinen D&D gespielt und haben uns angefragt, ob wir denen mal zeigen können, wie es läuft. Und dann haben wir da einen kleinen One-Shot gemacht, den ein bisschen umgewandelt auf den Bräutigam selbst. Und dann haben wir nachher seine Braut gerettet sozusagen oder deren Runde hat die Braut gerettet. Und ja, das waren wilde 7 Stunden, die wir da gemeinsam verbracht haben. Aber der Raum ist eben, wie gesagt, auch nicht nur zum Rollenspielen. Also wir hatten auch hier schon Kindergeburtstag drin oder eben auch einen feministischen Buchclub, die sich hier zu 20 Mädels sich hier eingenistet haben und gestrickt haben tatsächlich an einem Sonntagnachmittag. So alles schön mit Käffchen und Kuchen und so und dann haben sie da in unserem Fantasy-Raum gestrickt.
Okay. Ich muss noch eure Auslage ansprechen, weil hier ist das, was du erwähnt hattest, amerikanische Konfiserie, da ist ein New York Cheesecake, aber es gibt auch Hundeleckerlis. Ihr seid ein hundefreundliches Café.
Äußerst hundefreundlich auf jeden Fall. Also wir sind allgemein, versuchen wir hier jedem wirklich das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind und da gehören eben Hunde auch dazu.
Es ist, von hier aus kann ich sehen, ihr habt auch eine Wand, wo die Standardhunde, also die öfters hier sind, mit Namen und dergleichen versehen sind. Man merkt, dass die beliebt sind hier.
Genau, unsere Stammhundschaft.
Okay. Wir haben noch ein zweites Buch zu besprechen. Und das ist in diesem Fall eine Rollenspielumsetzung von einem Podcast. Wir hatten neulich schon mal so etwas Ähnliches mit den Old Gods of Appalachia und das war auch von Monty Cook. Diesmal geht es aber um Magnus Archives, einen britischen Podcast, den ich in diesem Fall tatsächlich gehört habe, weswegen ich fundierter etwas zu der Rollenspielumsetzung sagen kann und wir haben es auch schon testgespielt.
Der Magnus Archives Podcast hat angefangen als eine Anthologie-Sammlung von einzelnen vorgelesenen übernatürlichen Fällen und hat dann immer mehr Story entwickelt über die 5 Staffeln hinweg, die es gelaufen ist. Inzwischen gibt es Fortsetzungen und ganz viel extra Material und dieses Rollenspiel, das per Crowdfunding finanziert wurde, darüber weiß ich nicht so viel. Ich habe nur von Leuten aus meinem Umfeld mir anhören lassen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war, was da wofür verlangt wurde. Ich erwähne das hiermit nur, damit ihr nicht sagen könnt, wir sind nicht drauf eingegangen. Jetzt sind wir immer noch nicht so richtig drauf eingegangen, weil wir haben zumindest erwähnt, dass wir uns der Tatsache bewusst sind. Es soll hier aber jetzt tatsächlich einfach nur einzelstehend um dieses Buch gehen und wie gut es ist. Magnus Archives eignet sich eigentlich direkt vom Start weg hervorragend dazu, es umzusetzen als Pen and Paper. Normalerweise hätte ich dafür einfach Cthulhu genommen und irgendwas drüber gestülpt, aber der Verlag von Monty Cook Games, hat das System, auf dem eigentlich alle Spiele von ihnen beruhen, das Cypher-System, verwendet, um was Maßgeschneidertes dafür zu machen. In dem Buch hier ist dann auch alles drin, was wir brauchen, um zu spielen. Es gibt einmal die angepassten Regeln dafür, diese Horror-Ermittlungs-Stories abzuhandeln. Dann gibt es eine ganze Reihe von Optionen, wie man übernatürliche Fähigkeiten entwickeln kann, eine Übersicht über Gegner, Kreaturen und die Mythen, die hinter ihnen stehen und am Ende auch zwei Abenteuer, die man direkt spielen kann und was recht hochwertig ist, auch mit einem Mini-Podcast jeweils verbunden sind, in dem einem der Bericht, der dem Fall zugrunde liegt, vorgetragen wird vom ursprünglichen Autor und auch Hauptsprecher der Magnus Archive selber von Jonathan Sims. Die Regeln des Cypher-Systems lassen sich eigentlich ganz gut zusammenfassen damit, dass die Spielleitung niemals würfelt, dass die Spielenden ihre Charaktere aus drei verschiedenen Aspekten erstellen, die beschreiben, wie sie generell die meisten Dinge angehen, was ihr Typus ist in der Story und was ihre besondere Fähigkeit ist. Und dann ist es ein W20-System, bei dem man Punkte quasi setzt, um sich die Proben zu erleichtern, also die Wahrscheinlichkeiten zu verändern. Das heißt, man kann nach dem Wurf nichts mehr irgendwie machen, es gibt keinen Aufschlag oder sonst irgendetwas, kein plus 5, bla, sondern nur ein, du musst gegen das würfeln, aber wenn du Punkte ausgibst, musst du etwas niedriger würfeln. Es ist also ein bisschen andersrum denken als bei vielen anderen W20-Systemen. Die Adjektive, die Deskriptoren, die ein Drittel des Charakters ausmachen, sind, weil Magnus Archives in einer Welt spielt, die unserer realen Welt relativ weit entspricht, eher bodenständig. Das Cypher-System, mit dem wir am meisten zu tun haben und zu tun hatten, ist Numenera. Da gibt's schon etwas abgefahrenere Dinge. Und die Charaktertypen sind auch an die Art der Stories angepasst. Relativ naheliegend Investigator, Protector, Okkultist, macht auch Sinn. Und dann gibt es den Elocutionist, also jemanden, der besonders schön und überzeugend reden kann, was wiederum sehr gut Hand in Hand damit geht, dass Monte Cook Games gerne seltene Bücher aus dem Thesaurus herausklaubt und auf Dinge pappt, einfach damit es irgendwie schicker aussieht. Die Charaktere, die man damit bauen kann, sind dann dementsprechend auch ziemlich runde Figuren, die in diesen Stories existieren könnten. Es gibt auch Beispiele dafür, wie die Figuren, die man aus den Stories des Podcasts kennt, in diesem System umgesetzt werden würden. Wer zum Beispiel ein nervöser Investigator ist, der immer mit irgendeiner Kleinigkeit dabei hat, oder wer eine stoische Beschützerin ist, die mit einer Waffe umgehen kann. Und dann gibt es natürlich eine Zusammenfassung, wie das System hier funktioniert. Dazu muss man sagen, dass die Cypher, die namensgebend sind für das Cypher-System, in den meisten anderen Spielvarianten davon Gegenstände sind, die man im wahrsten Sinne des Wortes in den Kampf oder in die Situation reinwerfen kann. Bei Numenera sind es irgendwelche alten Artefakte, aus denen man nochmal eine letzte kurze Wirkung, einen Energiestoß oder sonst irgendetwas rausholen kann. Die Cypher für Magnus Archive sind eher symbolisch zu sehen als so ein letztes bisschen Energie, das man rauskratzen kann, eine Idee, eine spontane Eingebung, die man hat. Also da geht es eher darum, dass man in dem Moment gerade noch was in der Hosentasche findet, was man eingepackt hatte, dass man sich eben nochmal aufrafft, dass man einem Einfluss widersteht oder jemand anders unterstützen kann. Die sind also weniger flashy in Anführungsstrichen und etwas ja sinniger in eine realistische Umgebung eingebettet und eher Story-Funktionen als Gegenstände, was mir ganz gut gefällt dabei. Eine andere Abwandlung zu anderen Varianten des Cypher-Systems ist, dass die Lebenspunkte, die man hat, nicht nur an die Attribute gebunden sind. Beim ursprünglichen Cypher-System ist es so, dass man drei Pools hat, die sind auch hier vorhanden, Might, Intellect und Speed, die unterschiedliche Einsatzbereiche des Charakters beschreiben. Und wenn man Schaden nimmt, nimmt man den direkt an diesen Attributspools. Hier gibt es jetzt obendrein noch Stress und den kann man sowohl im Kampf erlangen oder durch Verletzungen als auch durch Dinge, die einen seelisch erschüttern. Das heißt, es ist im Grunde eine Funktion wie geistige Stabilität mit eingebaut, um die Begegnung mit dem Horror abzubilden und wie sie Leute verändert. Ansonsten ist hier nicht viel Überraschendes drin. Es geht immer noch darum, dass im Kampf es nur darum geht, ungefähr in welcher Zone man sich befindet, dass man in Initiative nur entweder vor oder nach der anderen handelnden NPC-Figur dran ist und dass, wie gesagt, immer die Spielenden würfeln und nicht die Spielleitung, es sei denn, es geht um Zufallstabellen. Und dann haben wir hier den Part, der besonders interessant ist, nicht nur, wenn man das Ganze als Pen and Paper spielen will, sondern auch, wenn man einfach an der Mythologie von Magnus Archives interessiert ist. Und die finde ich tatsächlich auch ausgesprochen spannend und empfehlenswert. Es ist nämlich ein Horror-Mythos, der sich aber fast nichts ausleiht von anderen bekannten Erzählwelten oder realweltlichen Märchen und Geschichten. Die Grundidee ist, dass aus den Urängsten von Menschen, aber nicht nur Menschen, sondern von allen empfindungsfähigen Wesen, also zum Beispiel auch von all den Tieren in Schlachthäusern, Entitäten entstehen, die etwas außerhalb unserer Realität existieren, aber kontinuierlich versuchen, sie zu beeinflussen und dafür verschiedene Manifestationen finden, Leute, die sich ihnen verschreiben für besondere Fähigkeiten. Und jede dieser Entitäten hat auch ein für sie abgestimmtes Ritual, um die Realität der Welt zu verändern und sie ein bisschen in die Richtung zu schubsen, dass sie sie zugänglicher macht für diese Entität. Beispiele dafür sind The Slaughter, was sich meistens als Krieg, als Kampf und Blutrausch niederschlägt. The Flesh, was sowohl das Beleben von Fleisch, das nicht lebendig sein sollte, als auch das Verwandeln des Körpers darstellt und wo es auch teilweise um Schlachthäuser geht. Und eine der spannendsten ist The Desolation, die Vernichtung, die ohne Sinn und Zweck geschieht. Das Haus, das abbrennt und das Kind ist noch mit drin. Also die Zerstörung, die auch deine Seele zerstört. Und ganz neu, The Extinction. Die Angst davor, dass alles Leben bzw. unsere gesamte Spezies vernichtet wird. Die werden mit ihren jeweiligen Ausprägungen, Namen, die sie tragen und Leuten, die ihnen helfen, vorgestellt. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an Kreaturen, die zu ihnen zugeordnet werden, die dann alle mit einer Illustration. The Flesh Hive, wunderschön. Und die natürlich dazugehörenden Werten und Auszügen aus dem Podcast hier aufgeführt werden. Da findet man keine Werwölfe oder Vampire. Also es gibt auch Vampire, aber die funktionieren hier schon ein bisschen anders. Und andere üblichen Märchengestalten drin, sondern eine Menge interessante und ekelhafte, verstörende Kreaturen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn wir dann uns dem Ende nähern, dann gibt's noch ein bisschen was dazu, wie das Ganze geleitet wird und die erwähnten zwei Abenteuer, die noch hier hinten drin sind. Die sind beide ziemlich gut. Eins davon habe ich auch schon testgespielt, zweimal sogar. Bei dem einen geht es um Insekten und bei dem anderen geht es um Body Horror. Das zweite Abenteuer heißt Liquify oder Liquification. Das sollte schon ausreichend Warnung sein. Also generell bei Magnus Archives, es ist wie gesagt ein Horror-Podcast, der aber sich vor allen Dingen den Reiz daraus bezieht, dass die Dinge, die da passieren, wirklich verstörend sind. Und das alles ziemlich gut durchdacht ist mit der Mythologie, die dahinter steht und auch wie das Ganze erzählt wird. Es geht immer darum, dass Dinge auf Tonbänder aufgenommen werden müssen, auf altmodische Magnettonbänder und dass die einzige Art und Weise ist, außer geschriebenes Wort, um bestimmte Informationen weiterzugeben oder zu behalten, weil die Art dieser Informationen sich dagegen wehrt, mit anderen Medien festgehalten zu werden. Und ich erinnere mich, wie wir das gespielt haben und ich den Podcast zur Einleitung habe laufen lassen, um das Ganze mal auszuprobieren. Und dann hinterher die Leute sagten, okay, das war sehr nett, aber es ist irgendwie komisch, dass der sich so reingelehnt hat, das auf eine Art und Weise vorzustellen. Und ich konnte den Leuten nicht erklären, dass das alles Sinn macht, wenn man den Podcast kennt. Aber es ist schön, dass es den Leuten direkt auffällt und es dann in World eine Erklärung gibt. Das Buch ist sehr gut strukturiert, wie eigentlich alle Bücher des Cypher-Systems, inklusive der extrem hilfreichen Seitenverweise, die hier am Rand stehen und die ein absoluter Krampf sind, um sie korrekt in einem Buch reinzupacken und dafür zu sorgen, dass sie auch funktionieren. Alle Tests, die ich gemacht habe, ein paar Stichproben haben gezeigt, dass zumindest die ich ausprobiert habe, auch korrekt verlinkt sind. Und es gibt, wie man vielleicht auch erwarten darf, wenn das Ganze ein Crowdfunding war, das ziemlich erfolgreich ist, auch haufenweise Illustrationen von den Wesenheiten und Kreaturen, die man ansonsten bisher nur im geschriebenen bzw. gesprochenen Wort kennengelernt hat. Und wie erwähnt, auch eine Menge Auszüge aus dem Podcast, die direkt Verweise darauf sind, wo die Kreaturen herkommen und wie sie gestaltet werden. Es ist ein Buch, das ich durchaus auch empfehlen würde, wenn man Magnus Archives nicht zwingend kennt, weil es eine Menge interessante Wesenheiten liefert, die man in seine eigenen Horrorgeschichten einbaut. Andersrum aber auch Hinweise liefert, wie man die Kreaturen anderer Horrorgeschichten in Magnus Archives einbaut. Wenn man den Podcast mag und ihn gerne als Pen and Paper spielen würde, ist das natürlich ein ideales Buch dafür, weil alles super aufbereitet ist, das muss ich sagen. Aber wir müssen noch über eine Sache reden, und das ist der Preis. Normalerweise erwähnen wir den Preis nicht, beziehungsweise wir blenden ihn nur ein, und er ist kein Thema für uns. Das liegt daran, dass die Szene, die Rollenspielbücher rausbringt, sehr weit gestreut ist, was ihre Möglichkeiten angeht, und dass zum Beispiel Wizards of the Coast, die mit extrem hohen Auflagen arbeiten, ihre Bücher zu einem ganz anderen Preis anbieten können, als zum Beispiel ein kleiner Indie-Verlag. Und deswegen maßen wir uns nicht an, zu sagen, ob ein Preis gerechtfertigt ist, zu hoch oder zu niedrig. Das Magnus Archives Roleplaying Game kostet $75. Ich lasse das einfach nur mal so im Raum stehen, als einer der höchsten Preise für ein Rollenspielbuch, die mir bisher untergekommen sind. Und ob es einem das wert ist, muss man selber wissen. Ich kann mich aber des Gefühls nicht erwehren, dass das schon ein sehr stolzer und Sonderpreis ist für ein Buch zu einem Fandom, das sehr aktiv, sehr begeistert und durchaus bereit ist, auch tief in die Tasche zu greifen. Von denen kann man es ja nehmen, sozusagen. Leider ist das Buch aber auch gut. So gut, dass ich ihm 8,5 von 10 möglichen Punkten geben möchte. Eine schwere Entscheidung also? Ich habe durchaus auch schon Aspekte daraus und aus dem Podcast in eigenen Horror-Stories umgesetzt, beziehungsweise ich habe eins der Abenteuer hier drin, das ich ja, wie gesagt, zweimal gespielt habe, einmal als Magnus Archives Setting gespielt und einmal leicht umgeschrieben als ein Cthulhu-Abenteuer, und es hat auch darin immer noch hervorragend funktioniert. Also es ist, selbst wenn man nicht mit dem Setting 1:1 arbeiten will, wobei hier durchaus auch noch Dinge darin sind, wie man das Setting abwandeln kann und wie das Ganze in-world-technisch auch erklärt wird, ist es immer noch ein hervorragender Steinbruch.
Das war's mit der Late Night Show, oder zumindest fast war es das mit der Late Night Show, zumindest mit den Rezensionen. Hendrik, eine letzte Frage noch. Gibt es in nächster Zeit noch Veranstaltungen, die hier laufen, oder besondere Dinge, die ihr unternehmen wollt, falls die Leute herkommen wollen?
Ja, tatsächlich. Also wir werden jetzt ab Januar anfangen, Beginnerkurse zu machen erstmal für D&D, dass Leute, die mal reinschnuppern wollen sozusagen ins Roleplay im Allgemeinen und eben dann in das System, hier die Chance haben, das schnell und möglichst immersiv zu machen, ohne dass man jetzt Ewigkeiten, Charakterbögen oder sowas gestalten muss. Ich glaube, jeder weiß, wie furchtbar lange das dauern kann, sondern alles ein bisschen vereinfacht und eher so ein Learning by Doing Thema. Und ja, das werden wir ab Januar anbieten für interessierte Leute insofern.
Okay, eine Rollenspielschule sozusagen. Vielen Dank, dass wir hier unter anderem auch spielen dürfen und für die Gastfreundschaft. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich, vielleicht auch irgendwann mal wieder im Tales Untold. Bis dann und tschüss.
Ciao.